freue mich mit euch jetzt die Predigt zu erleben und wünsche uns dazu Gottes Segen. Washington D.C. Washington D.C. vor gut 40 Jahren. Es ist Winter, es ist kalt, es schneit ziemlich, aber der Flug 90 beginnt ganz normal, die Boeing 737 hebt ab. Aber auf einmal passiert es. Das Flugzeug kommt wegen noch etwas vereisten Tragflächen nicht schnell genug hoch und bleibt deshalb mit seinem noch nicht ganz eingefahrenen Fahrwerk an der Brücke über den Potomac River hängen. Autos werden förmlich zerschnitten oder mitgerissen und das Flugzeug kracht auf die Eisfläche des breiten Potomac Rivers. Binnen weniger Minuten ist es versunken, aber nicht alle sind ertrunken. Da und dort schwimmt noch einer und an einer Stelle sieht man 6 Leute in einer Gruppe zusammen, die sich ein Stück weit auch wahrscheinlich ermutigen, helfen, halten, wie auch immer. Und als der Rettungshubschrauber eintrifft, bekommt einer der 6, ein Mann mit einem ausgeprägten Schnurrbart, diesen Rettungsring zu greifen. Und anstatt dass er sich hinaufziehen lässt, gibt er ihn an einen der anderen 6 weiter. Der Hubschrauber kommt ein zweites Mal. Wieder bekommt genau dieser Mann den Rettungsring zu fassen und wieder gibt er ihn weiter. 5 Mal läuft das genau so ab. 5 Mal verzichtet er auf seine eigene Rettung. 5 Mal achtet er das Leben des anderen. Der anderen um ihn herum hört sein eigenes Leben. Und endlich kommt er dann auch zum 6. Mal der Hubschrauber und will ihn, lässt den Rettungsring runter, will ihn an Bord holen. Aber da war er verschwunden. Versunken und ertrunken in dem eisigen Potomac River. Wegen der Rettungstaten für die anderen 5. Heute findet sich auf dem nahegelegenen Friedhof, auf dem auch John F. Kennedy begraben liegt, eine Gedächtnissäule für diesen 46-jährigen Buchprüfer Arland D. Williams aus Atlanta. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch an diese Flugzeugkatastrophe aus dem Anfang der 80er Jahre. Aber was hatte diesen sogenannten 6. Mann, so ging er damals in die Geschichte ein, was hatte diesen sogenannten 6. Mann zu deiner Tat bewegt? Spontanität? Heldenmut? Kraftüberschätzung? Selbstlosigkeit? Christsein? Liebe? Wir können da sicherlich nur spekulieren, wir können nicht mehr fragen. Aber ich weiß, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte und das ist immer wieder auf dem Screen zu sehen gewesen, nämlich über 4 Worte, die im ersten Vers von Epheser 5 stehen, die Paulus einmal gesagt hat, lebt in der Liebe. Lebt in der Liebe, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Aber was hat dieser Aufruf, lebt in der Liebe, mit dem Tatsachenbericht zu tun, den ich eben erzählt habe? Das ist mein erster Punkt. Ich möchte mit euch erstmal über das Fundament dieses Aufrufs von Paulus nachdenken. Warum sollen wir überhaupt in der Liebe leben? Und dazu möchte ich euch einladen, mit mir mal diesen Text aufzuschlagen. Ihr werdet ihn zwar am Screen gleich sehen, aber es ist immer ganz gut, die eigene Bibel digital oder analog tatsächlich mal aufzuschlagen und den Text mal vor Augen zu haben. Ich werde sowieso immer wieder zu diesem Text zurückkehren, von daher macht es Sinn, diesen mal geöffnet zu lassen. Ich lese ihn mal jetzt nach der Neues-Leben-Übersetzung, Epheser 5, die Verse 1 und 2. Dort heißt es, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben, bis hierhin. In einer Zeit, die nicht heute natürlich wunderschöne Sonne, aber im Moment eigentlich eher dunkel, eher grau, eher trüb ist, in einer Zeit, in der auch die Welt scheinbar ziemlich dunkel und grau und trüb ist, man sehr viel mit Unsicherheit, mit Angst, mit Sorge und so weiter zu kämpfen hat, glaube ich, macht es durchaus mal Sinn, über diesen Text und über das Motto eigentlich, diese vier Worte in der Luther-Übersetzung stehen am Anfang von Vers 2, lebt in der Liebe, darüber wirklich heute mal nachzudenken. Aber zunächst mal zu Vers 1. Da heißt es, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Geliebte Kinder. Wer wurde damals eigentlich damit angesprochen? Wen hat Paulus eigentlich damit adressiert? Und das ist, glaube ich, wichtig im Hintergrund zu halten. An wen hat er den Brief überhaupt gerichtet? Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Man würde heute sagen, aus dem offenen Vollzug wahrscheinlich. Er hatte noch die Möglichkeit, Besuch zu empfangen, er konnte was schreiben. Er war in Rom und hat etwa 60, 62 vor Christus genau diesen Brief verfasst, in seiner ersten römischen Gefangenschaft. Und er schreibt ihn an die Heidenchristen, und das betone ich besonders, an die Heidenchristen in den Gemeinden im Gebiet von Ephesus. Er war ungefähr 8, 9 Jahre vorher dort zum ersten Mal und hat seine erste heidenchristliche Kirche, Gemeinde in Kleinasien gegründet. Apostelgeschichte 18. In seiner nächsten Missionsreise, auf seiner dritten Missionsreise, blieb er dann dort noch einmal 3 Jahre lang. Also es war wahrscheinlich die Gemeinde oder die Stadt, wo er am intensivsten und längsten blieb. 3 Jahre lang war er dort. Und er schreibt das jetzt an die Christen dort, das heißt an Christen, die eine völlige Kehrtwendung, eine totale Veränderung ihres Lebens und ihres Lebensstils erlebt haben und vollzogen haben. Und für sie hatte das eine ungeheure Bedeutung, dass sie als Ex-Heiden, jetzt Christen, Heidenchristen, plötzlich als geliebte Kinder angesprochen worden sind, geliebte Kinder Gottes angesprochen worden sind. Wieso? Weil sie vorher keine Chance hatten, irgendwo zu dem Volk Gottes dazuzugehören. Sie wurden so als Abschaum betrachtet, auch von den Juden, so als niederes Volk. Sie galten als total von Gott getrennt. Sie hatten keine Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Absolut nicht. Und plötzlich werden sie von Paulus hier als geliebte Kinder Gottes bezeichnet. Was heißt das denn heute? Ein geliebtes Kind zu sein. Ich glaube, mehr denn je, angesichts vieler zerbrochener Ehen und Familien, angesichts nachlassender Beständigkeit in der Liebe, angesichts immer mehr um sich greifender Beziehungsunfähigkeit unter jungen Leuten, angesichts immer mehr körperlicher und sexueller Gewalt gegenüber Kindern und immer mehr alleinerziehender Elternteile, glaube ich, ist es heute ein ungeheures Vorrecht, in einer intakten Familie mit Wärme und Liebe von beiden Elternteilen groß zu werden, ein solches geliebtes Kind zu sein. Und wenn du es hast erleben dürfen, dann ist das unschätzbar. Dann ist das unschätzbar. Und viele haben das vielleicht von uns auch nicht erleben dürfen. Warum nennt jetzt Paulus aber die damaligen Heidenchristen und uns Gläubige heute geliebte Kinder Gottes? Warum? Die Antwort finden wir, vielleicht kann man den Text nochmal einblenden, ich sehe ihn ja nicht hier vorne, aber den Text vielleicht nochmal einblenden. Die Antwort finden wir am Anfang des Verses 2 in der Neuen Lebensübersetzung. Dort heißt es, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Die Antwort lautet, Jesus Christus ist der 6. Mann. Er ist der, der zwar nicht mit dir und mir abstürzt, aber der zu uns ins eiskalte Wasser reinspringt. Der, der uns den Rettungsring rüberreicht. Der, der mich rausholen will aus Einsamkeit und Unzufriedenheit, aus Schuld und Misstrauen, aus Unversöhnlichkeit und Egoismus, aus Abhängigkeiten, Sinn und Hoffnungslosigkeit. Er ist der, der in den eiskalten Fluten, übertragen gesprochen, ganz bewusst für mich ertrinkt, damit ich eine Chance auf Leben, und zwar auf wirkliches Leben habe. Er ist der, der sich für mich drangibt, hingibt, sich für dich und mich opfert. Und das aus seinem so tief in seinem Wesen verankerten Motiv der Liebe, seiner grenzenlosen, unfassbaren und bedingungslosen Liebe. Und genau das ist das Fundament. Das ist das Fundament dieses Aufrufs von Paulus. Lebt in der Liebe. Diese beispiellose Liebe Gottes zu dir und zu mir. Und deshalb sagt dann Paulus in Vers 1 hier in Epheser 5, folgt in allem Gottes Beispiel. Oder wie es die Luther-Übersetzung ausdrückt, so seid nun Nachahmer Gottes, Imitatoren Gottes. Was folgt also daraus? Das ist mein zweiter Punkt. Die Reaktion auf die Liebe Gottes. Wie reagiere ich auf die Liebe Gottes? Was heißt es denn, Gottes Nachahmer, Gottes Imitator zu sein? Wie machen es denn die Kinder? Der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel meinte einmal, Erziehung ist Vorbild und Liebe sonst nichts. Erziehung ist Vorbild und Liebe sonst nichts. Deshalb, was nützt meine beste Erziehung? Meine Kinder machen ja mir eh alles nach. Von daher, unsere Kinder ahmen das nach und orientieren sich an dem, was wir als Eltern, vielleicht auch als Großeltern, ein Vorbild ihnen sind. Und je mehr das von meiner Liebe geprägt ist, umso eher ist mein Kind auch motiviert, mir auch Liebe zurückzuschenken. Und ähnlich ist es zwischen Gott und mir oder Gott und dir und mir. Gott schenkt und zeigt mir seine Liebe durch Jesus Christus, durch den sechsten Mann. Dadurch motiviert er mich zur Antwort auf seine Liebe, aus Erfüllung, aus Freude und aus Dankbarkeit. Und dadurch werde ich zu einem Nachahmer werden, wir zu Nachahmern Gottes. Wir ahmen Gottes Liebe einfach nach. Wir antworten ihm. Diese Liebe Gottes will also dich und mich zur Gegenliebe motivieren. Und das hat Auswirkungen. Das ist mein dritter Punkt. Was die Folgen, die Auswirkungen der Liebe zu Gott. Liebe, wenn sie wirklich Liebe ist, die muss einfach gelebt werden. Gelebt sein, sonst ist es ja keine Liebe. Sonst kann man es ja gleich vergessen. Deshalb schreibt Paulus ja auch, lebt in der Liebe. Was heißt das aber ganz praktisch? Ein fast unerschöpfliches Thema. Aber die Worte sind ja hier an Heidenchristen. Was sind wir eigentlich? In der Regel auch, ne? Heidenchristen? In der Regel auch. Also er schreibt sie eigentlich an uns, also an Gläubige geschrieben. Und deshalb möchte ich ein paar praktische Anwendungen dieser Liebe oder dieser Auswirkungen der Liebe auf uns als Gemeinde beziehen. Liebe sucht Worte. Liebe sucht Worte. Sie sucht das Gespräch und die Begrüßung. Liebe äußert Lob und Dank. Liebe kennt die helfende Kritik. Liebe hört zu und fühlt sich hinein. Deshalb. Mit wem rede ich, mit wem redest du hier in der Gemeinde? Wann habe ich das letzte Mal jemanden gedankt oder ihn oder sie wertgeschätzt gelobt? Wie gut kann ich zuhören und mich in den anderen hineinfühlen? Wie einfühlsam bin ich für den anderen tatsächlich? Liebe sucht Worte. Das zweite, Liebe sucht nicht nur Worte, sie sucht auch Beziehung. Liebe nimmt sich Zeit. Liebe sucht das Gespräch. Liebe schenkt Wärme und Nähe. Liebe betet, sucht und lädt, besucht und lädt auch ein. Kenne ich noch spontane Besuche? Vielleicht am Wochenende oder auch unter der Woche. Wie viel Zeit nehme ich mir für ein Gespräch und zum Kennenlernen des anderen? Wie viel Interesse habe ich tatsächlich noch am anderen? Wie wichtig ist mir die Fürbitte für den, der rechts oder links auch in der Gemeinde neben mir sitzt? Spürt der andere mein Interesse, meine Wärme? Liebe sucht Beziehung. Liebe sucht Vergebung. Liebe sucht Vergebung. Sie braucht die Aussprache. Liebe zeigt Vergebungsbereitschaft. Liebe sucht die Versöhnung. Auch da ist die Frage, habe ich zu einem Bruder, zu einer Schwester, vielleicht aber auch zu einem meiner Verwandten, aus einem meiner Familie oder im Arbeitskollegenumfeld, habe ich zu einem von diesen Menschen ein getrübtes oder ein gebrochenes Verhältnis? Weiß ich von meinem Bruder oder von meiner Schwester oder von meinem Verwandten, von einem diesen, der persönliche Schwierigkeiten mit mir hat? Kenne ich die Ursachen dafür? Kann ich auf den anderen zugehen, auch wenn ich von meiner eigenen reinen Weste und Unschuld überzeugt bin? Bin ich in jedem Fall vergebungsbereit und suche die Versöhnung? Liebe sucht Vergebung. Und ein letztes, das ich kurz erwähnen will, sicherlich nicht erschöpflich, aber Liebe schenkt auch Hilfe. Liebe setzt sich ein. Liebe sieht die Not des anderen. Liebe investiert sich. Liebe opfert Zeit, Kraft, Geld und auch Nerven. Auch wenn es mir nicht gut geht, wie sehr sehe ich trotzdem noch die Not des anderen neben mir? Wie stark setze ich mich für denjenigen ein und investiere ich mich, dem es vielleicht noch schlechter geht als mir, weil ich dann spüren werde, wie ich selber ein Beschenkter bin? Liebe schenkt Hilfe. Noch einmal, Liebe sucht Worte, Liebe sucht Beziehung, Liebe sucht Vergebung und Liebe schenkt Hilfe. Oder kurz, Liebe sucht den anderen. Liebe sucht den anderen. Ihr Lieben, um Missverständnisse auszuschließen, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Diese eben genannten Kennzeichen der Liebe untereinander sind eben keine Bedingungen, um vielleicht von Gott geliebt zu sein, sondern es sind natürliche Folgen, weil die Liebe Gottes, die Liebe Jesu mich hat treffen dürfen. Denn Gott, und das ist das Wichtige, Gott liebt mich zuerst, dich und mich. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Christus ist aus Liebe bewusst für dich und mich ans Kreuz gegangen. Er ist der sechste Mann. Er wirft dir den Rettungsring zu. Und diese Liebe, das ist das Zweite, will dich und mich zur Gegenliebe motivieren. Wir werden zu Nachahmern, zu Imitatoren Gottes. Und als Grundlage für den dritten Punkt dieses Aufrufes von Paulus, lebt in der Liebe. Diese Liebe sucht Worte. Sie sucht Beziehung, sie sucht Vergebung und sie schenkt Hilfe. Sie sucht den anderen. Und indem ich dem anderen mit meiner Liebe beschenke, werde ich selbst zum Beschenkten. Zum Schluss noch eine Geschichte, die schon öfters vielleicht erzählt worden ist, die ihr vielleicht auch schon kennt, vielleicht schon von früher oder länger her, weiß ich nicht. Ich erzähle sie trotzdem, weil sie in meinen Augen das Gesagte sehr passend illustriert. Sie spricht auch unser Gefühl an. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil bei meinem, deinem Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus, geht es auch um Gefühl und Gefühle. Diese Geschichte geschah in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert, in Taiwan. Noch zu einer Zeit, als die Eltern die Mädchen für ihre Söhne ausgewählt haben. Ja, lächeln darüber, aber so weit weg ist das noch gar nicht. In Ostanatolien macht das heute noch, meine ich. Das ist auch noch mitten in Europa, wenn man will, oder am Rande von Europa. So war das also auch in diesem Fall. Diese Eltern haben ein Mädchen für ihren Sohn ausgewählt, für die Hochzeit. Der Sohn kam ins heiratsfähige Eltern, sie haben ein Mädchen einer anderen Familie für ihn gefunden. Und es war dabei üblich, dass man das Mädchen als Bräutigam erst bei der Hochzeit zu Gesicht bekam. Mit einem Stöckchen wurde dann der Schleier gelüftet, um sie zum ersten Mal zu betrachten und zu sehen. Ich will nicht wissen, was für eine Hochspannung der Bräutigam da durchstanden hat. Wie gesagt, auch so in diesem Falle. Endlich konnte der junge Mann den Schleier lüften und sie betrachten. Und er schrak zurück. Er blickte in ein pockennarbiges Gesicht, ziemlich hässlich anzusehen. Außer sich vor Entsetzen ging er zu seinen Eltern. Ist das denn die Möglichkeit? Was habt ihr euch denn nur gedacht? Mit der Frau kann ich doch unmöglich zusammenleben. Mit der kann ich doch nie ausgehen. Niemand kann ich meine Frau zeigen. Wie könnt ihr mir sowas nur antun? Ihr seid ja nicht verrückt geworden. Die Eltern meinten daraufhin, Gemach, Gemach, du kennst sie doch noch gar nicht. Sie hat einen wunderbaren Charakter. Ihre Schönheit ist in ihr verborgen. Das musst du nur erkennen. Der Sohn weinte voller Bitterkeit, aber was wollte er machen? Er war verheiratet. Wie kann ich mit solch einem Gesicht zusammenleben? Dann platzte es aus den Eltern raus. Jetzt reiß ich aber mal zusammen. Du weißt doch, schöne Mädchen bringen Unglück, hässliche Mädchen bringen Glück. Das war ihre Überzeugung. Das half dem jungen Mann herzlich wenig. Eines Tages verließ der junge Mann dann seine Frau wegen einer Weiterbettung. Eigentlich war er sehr froh darüber. Und obwohl diese nur wenige Kilometer entfernt war, blieb er 10 Monate dort, ohne sich auch nur ein einziges Mal um seine Angetraute zu kümmern. Schließlich kam sein Vater zu ihm und holte ihn zurück. Er kam zwar wieder heim, aber voller Widerwillen. Er schaute sie nicht einmal richtig an. Seine Mutter meinte dann eines Tages zu ihm, muss denn deine Frau leben wie eine Witwe? Sie arbeitet viel, aber ich höre nie eine Klage über ihre Lippen kommen. Sie hat bestimmt... Ich habe nie eine Träne in den Augen gesehen, aber sie hat bestimmt viele in ihrem Herzen. Mein Sohn, liebe doch deine Frau. Aber sie durfte nie raus. Er wollte das nicht. Sie durfte niemanden zu Gesicht bekommen. Er wollte sie niemandem zeigen. Aber schließlich führten sie eine Ehe und so wurde sie tatsächlich schwanger. Sie bekam eine Tochter, um die Geschichte ein wenig abzukürzen. Als die Tochter 12 Jahre alt war, wurde ihr Vater relativ schnell, relativ plötzlich vom einen Tag auf den anderen fast auf einem Auge blind. Er wusste nicht, was es war. Er ging zum Arzt und die Ärzte stellten bei ihm nach mehreren Untersuchungen eine sehr seltene Infektion seines Augenlichts fest. Die einzige Lösung, sagten sie, um sein Augenlicht zu retten, wäre eine Hornhautübertragung. Damals, sie wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal ermöglicht, damals noch sehr, sehr eine besondere Geschichte natürlich. Und deshalb war sie auch sehr teuer, umgerechnet damals $500, damals in Taiwan ein halbes Vermögen und außerdem existierte ja kaum eine verfügbare Hornhaut. So kam er sehr geknickt nach Hause, er erzählte seiner Frau, warf ihr das so nur so hin, ganz enttäuscht und bitter, ach, das hat sowieso alles kein Sinn, wie gesagt, er sprach ja kaum mit ihr, deshalb so wie so Brocken, die er sie ihr so hinwarf. Dann meinte sie auf einmal, du, ich habe $500. Hä? Was? Woher hast du denn $500? Ich habe nachts Körbe geflochten, all die Jahre hindurch. Ich habe das Geld gespart, auf die hohe Kante gelegt. Ich kann dir das Geld geben, damit du dein Augenlicht wieder bekommst. Meinte er drauf, aber es hat doch sowieso alles gar keinen Sinn, die haben ja gar keine Hornhaut, du kannst ja dein Geld sparen. Er war wirklich sehr unfreundlich zu ihr. Plötzlich kam eine Woche später ein Anruf aus dem Krankenhaus. Kommen Sie sofort, wir haben eine Hornhaut für Sie. Oh. Er nahm das Geld seiner Frau, er bekam es, er kam sofort, die Operation verlief erfolgreich und er lag noch einige Zeit im Krankenhaus. Da kam seine Tochter, die 12-Jährige, ihn besuchen und die fragt ihn dabei, du, Mama hat eine Frage, eine Bitte an dich, darf sie dich hier besuchen? Nein, auf keinen Fall, mit ihrem Gesicht niemals, es darf sie nie jemand zu Gesicht bekommen. Nach 3 Wochen kam er nach Hause. Er schloss die Tür auf, er kam herein, sie hatten ja eine kleine Wohnung. Sie stand mit dem Rücken zu ihm in der Küche am Abwasch und er sagte zu ihr, ich bin wieder da. Vielen Dank auch für die $500, die du mir gegeben hast. Die Hornhaut, die stammte wohl von irgendeinem Autofahrer, der beim Unfall gestorben ist. Die Tochter war merkwürdig still. Und er meinte nochmal, vielen Dank auch für das Geld, weil sie nicht reagierte. Da drehte sich seine Frau um und sie weinte. Sichtbar das erste Mal. Du hast mir zum allerersten Mal in meinem Leben gedankt. Und in dem Moment schrie ihre Tochter auf und sagte, Mami, Mami, warum sagst du ihm's denn nicht? Da schaute ihr Mann ihr in die Augen und begriff plötzlich, was vor sich gegangen war. Es war kein Autofahrer. Seine Frau hatte ihre eigene Hornhaut für ihn gegeben. Und er nannte sie zum ersten Mal in ihrer Ehe bei ihrem Kosenamen. Liebe hatte ihn überwältigt. Opferbereite, hingabebereite Liebe hatte ihn überwältigt. Und diese Liebe, die dieser junge Mann plötzlich für seine Frau aus Dankbarkeit empfand, ist die Liebe, die sich Jesus von uns wünscht. Er hat nicht nur eine Hornhaut gegeben oder $500, sondern alles, was er hatte, sich selbst. Und deshalb darf ich mich, darfst du dich fragen, hat dich diese Liebe schon wirklich völlig überwältigt, getroffen und berührt, vielleicht auch verändert? Er möchte sie dir total schenken, damit du aus Liebe, aus Dankbarkeit und Erfahrung gar nichts mehr anderes möchtest, als mit ihm oder besser noch als Liebe zu leben. Deshalb, ihr Lieben, lebt in der Liebe.